Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. 20 Jahre Google Maps in Deutschland. Für viele ist das wohl ein Grund zum Feiern. Obwohl, naja.
An dieser Ampel vorbeifahren, dann an der nächsten Ampel rechts abbiegen. Links abbiegen, rechts abbiegen.
Tja, also wie sinnvoll sind die Anweisungen beim Navigator Google Maps? Manche haben da durchaus schlechte Erfahrungen. Auf jeden Fall hat uns das Programm ja nachhaltig verändert in unserer Verkehrsführung, unserem Verkehrsverhalten. Wie und warum das alles, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Außerdem geht es um den Slavic-Trend, das immer größere Interesse an Osteuropa, auch in der Popkultur. Herzlich willkommen. Wo ist mein Ziel und wie komme ich am besten hin? Gestern vor 20 Jahren ist Google Maps auch in Deutschland gestartet. Eine Revolution auf der Straße, kann man sagen. Aber irgendwie auch eine Lektion, wohin digitale Abhängigkeit führen kann. Wahrscheinlich ist jeder von uns schon mal von Maps schlecht geführt worden auf irgendeinen Trampelpfad, in eine Sackgasse oder gar in den Gegenverkehr hinein. Da kann man nur sagen, Augen auf und Gehirn angeschaltet lassen, auch wenn es schwerfällt. Johannes Schöning ist Informatiker an der Uni St. Gallen und er kennt sich mit dieser Materie aus. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Nachmittag ins Studio.
Ja, also wie sehr haben uns tatsächlich 20 Jahre Google Maps verändert, also wie wir uns durch Städte und durchs Land bewegen?
Ja, ich glaube, ohne Zweifel, Sie hatten das schön anmoderiert, Google Maps hat in den letzten 20 Jahren etwas geschafft, was Karten in Jahrhunderten davor nicht geschafft haben. Es hat die Papierkarte ersetzt, von der Tankstelle auf den Beifahrersitz, durch das Handy, mit der Karten-App in der Hosentasche oder auf dem Dashboard. Google Maps, ganz am Anfang war es auch noch ganz rudimentär, die Navigation, die Apps, die sind auch erst später dazugekommen. Und Google Maps hat Karten von einem statischen Bild auf Papier in ein lebendiges, ja, in einen lebendigen, datengetriebenen Begleiter verwandelt. Und ich denke, das verändert unser Verhalten durchaus auf verschiedenen Ebenen.
Mhm. Verschiedene Ebenen. Ich hatte ja schon angedeutet, einerseits sind die positiven Effekte ja völlig klar. Andererseits kann man eben auch ganz schön reinfallen. Also wenn man in völlig fremder Umgebung erstmal keine Hilfe braucht, ist das toll. Andererseits kann es dann auch gefährlich werden, oder?
Ja, ich glaube, wie mit jeder Technologie, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich kann heute in Tokio aus der U-Bahn steigen, finde mich zurecht, ohne Japanischkenntnisse, ohne Reiseführer. Ich denke, das ist ein enormer Gewinn an Bewegungsfreiheit, gerade für Menschen, die ja sich früher das nicht getraut hätten, in so einer Stadt unterwegs zu sein. Aber natürlich ist die Frage dann auch, erkunden wir wirklich oder folgen wir nur? Und wenn wir nur folgen, ja, dann können auch solche Fehler passieren, wenn ich dann zu sehr diesen Navigations-Apps folge. Und dann entstehen auch Unfälle, gibt es auch immer in der Presse, die haben einen nicht so schönen Beinamen oder Nickname, die heißen auch Death by GPS. Und da kann es dann auch schon mal gefährlich werden.
Also ich muss sagen, ich habe mal versucht, für ein paar Monate ohne Google Maps auszukommen. Ist mir sehr, sehr schwer gefallen, ja, tatsächlich. Habe ich am Ende dann doch wieder aufgegeben, den Versuch, weil ja teilweise, man tatsächlich auch nicht mehr die Orientierung so richtig hat, dann will man die Papierkarte nicht mitschleppen. Wenn man aber Google Maps einschaltet und bestimmte Ziele ansteuern will, die dann aber gar nicht dort auftauchen, dann fällt mir oder ist mir auch wieder aufgefallen, welche Macht Google Maps hat, dass nämlich Dinge, die dort nicht notiert sind, für viele Menschen einfach gar nicht existieren.
Ja, das ist auch sehr spannend. Das ist auch das, was sich verändert hat. Ein Café, das nicht auf Google Maps existiert, existiert für viele Menschen faktisch nicht. Das hat natürlich enorme wirtschaftliche und kulturelle Implikationen für Innenstädte, für Tourismus, für lokale Strukturen. Aber das ist eigentlich auch nicht das, was neu ist. Karten sind auch immer ein Machtinstrument, wenn ich jetzt mal Stichwort Golf von Mexiko sage. Und so eine digitale Karten-App multipliziert solche Effekte dann nochmals. Ich glaube, das ist auch was wir uns zu wenig vor Augen führen. Denn ich glaube, bei Straßen oder Bibliotheken, da ist ganz klar, das ist öffentliche Infrastruktur. Aber wir sollten auch gesellschaftlich Karten als öffentliche Infrastruktur begreifen. Und so wie wir dann Straßen und Bibliotheken finanzieren, sollten wir auch offene Geodaten finanzieren, aus meiner Sicht.
Da sind wir schon bei der Kritik. praktisch, also Sie haben ja eben dieses Beispiel Trump angesprochen, der Golf von Amerika sagte und eben nicht Golf von Mexiko. Und dann eben die Frage, ob dieses mächtige Instrument Google Maps sich da eben anpasst oder nicht. Also wofür würden Sie plädieren? Auf was soll man umsteigen? Was kann ähnlich gut und ähnlich effektiv sein?
Ja, ich glaube, Google Maps ist schon der Platz hier, wenn es darum geht. Sie haben das sehr geschickt gemacht, ein gutes Geschäftsmodell gewählt aus Ihrer Sicht. Die Grundleistung ist frei, aber wie Sie auch schon gesagt haben, ja, dieser Kartendienst, der verdient Geld über Werbung, über Placement von Points of Interest. Und Alternativen, gerade wenn es nicht ums Auto geht, wird es da, glaube ich, spannend. OpenStreetMap, zum Beispiel eine Art Wikipedia für Karten, getragen von Freiwilligen, oft erstaunlich detailliert, gerade was Fußwege, Barrierefreiheit oder Radinfrastruktur angeht. Apps wie Komoot oder auch Organic Maps, die basieren auf OpenStreetMaps. Für den ÖPNV gibt es oftmals auch sehr gute regionale Lösungen, die so Mobilitätslösungen auch besser verzahnen. Und mein Tipp, vielleicht nicht die eine App, nicht nur Google Maps, sondern bewusst die richtige für den richtigen Zweck wählen. Wer in die Schweiz in den Urlaub kommt und in die Berge geht, Swiss Topo ist da meine Empfehlung. Also es ist wirklich die App fürs Bergsteigen, Skitouren und für die Natur. Also da gibt es Alternativen und oftmals auch Alternativen, die dann viel besser für den Zweck geeignet sind, weil Google Maps ist hauptsächlich gestaltet für das Auto.
Mhm. Das fällt, glaube ich, immer wieder auf, dass man einfach merkt, dass so Fußgängerwege unter Umständen überhaupt nicht eingezeichnet sind und diese Alternativen, die Sie eben aufgezählt haben, klar, da muss man sich aber mit auseinandersetzen und wenn man da ein bisschen faul ist und dann eben doch wieder auf Google Maps geht, haben Sie denn in Ihrer Erfahrung jetzt oder auch in dem, was Sie ausgewertet haben, die Erfahrung, dass diese Daten von Google Maps konkret benutzt, weitergegeben, sozusagen missbraucht werden?
Wir können nicht auf die Systeme von Google draufschauen. Das ist für uns Forscherinnen und Forscher auch eine Blackbox. Kartendaten haben eine große Macht. Ne? Misstrauen ist da auch, oder sozusagen Missbrauch ist da natürlich auch eine Möglichkeit. Selber konnten wir das noch nicht evaluieren. Aber wie Sie schon gesagt haben, bei Karten geht es immer auch wieder um Macht. Und vielleicht dann wieder sozusagen gesellschaftlich, öffentlich Karten als Infrastruktur begreifen und politisch dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr Transparenz einfordern bei solchen Systemen, die Milliarden Menschen leiten und lenken. Die dürften aus meiner Sicht auch keine Blackbox sein.
Also sollte da Transparenz geschaffen werden? Die Frage ist natürlich wie immer bei Multikonzernen, wie man das anstellen soll, wie man die dazu verpflichten soll. Bis heute ja nicht wirklich eine Antwort gefunden. Das war der Informatiker Johannes Schöning, Google Maps seit 20 Jahren in Deutschland aktiv und verfügbar. Ich bedanke mich. Toilette verstopft oder Fenster schmutzig, einen Handwerker oder eine Putzhilfe mal eben per App bestellen wie Pizza, daran kann man bei uns wirklich nur im Traum denken. Bei dieser Personalknappheit und den teils ewigen Terminen und Wartefristen in Indien, da sieht das komplett anders aus. Wer da Geld hat, der braucht in Großstädten wie Neu-Delhi oder Mumbai überhaupt nicht mehr vor die Tür zu gehen. Über Plattformen wie Urban Company und Snabbit kann man da per Klick jede Art Hilfe bestellen. In wenigen Minuten, wie Franziska Amler berichtet.
Ordnung war Lehrerin Mohita Bhatnagar schon immer wichtig. Doch wer es sich leisten kann, putzt in Indien nicht selbst. Und Hilfe zu bekommen, wird immer einfacher. Die 56-Jährige scrollt durch ihr Handy. Eine professionelle Reinigungskraft ist inzwischen nur ein paar Klicks entfernt. Dafür zahle ich etwa 200 bis 250 Rupien. Das lohnt sich, weil sie gute Arbeit leisten. Umgerechnet 2,30 Euro zahlt sie für 2 Stunden. Was billig klingt, ist in Indien nicht ungewöhnlich. Keine 10 Minuten später steht Profi-Putzerin Ruxana in ihrer lila Uniform schon vor der Tür. Für die 21-Jährige ist es nicht der erste Einsatz an diesem Tag in der Megametropole Neu-Delhi. Ventilatoren putzen, bügeln, alles im Akkord. immer unter den strengen Augen der Kundin. Jedes Mal kommt jemand Neues, man muss sie also anleiten, ihnen sagen, wo was hingehört. Man kann fremden Leuten nicht einfach so vertrauen. Trotzdem boomt die Hilfe per App. Unternehmen wie Snapit oder Urban Company werben für Unterstützung, die schneller kommt als jeder Pizzabote. Nur 10 Minuten von der Buchung bis zur Ankunft, so das Versprechen.
Insta-Helpergi, das mein Nickmeyard, no more die Mosinel, atyajad.
Die Plattformen sind eine Art digitaler Marktplatz, die Kunden und Fachkräfte miteinander verbinden. Nach eigenen Angaben kommt Urban Company mit seinem Reinigungsdienst InstaHelp inzwischen auf mehr als 50.000 Buchungen pro Tag. Und das Angebot reicht weit über Putzen und Kochen hinaus. Ob Friseur, Massage oder Handwerker, alles nur mit ein paar Klicks.
Unpacking one suitcase, she called Snapit Didi.
Wer will, muss gar keinen Handschlag mehr selbst machen. Die Unternehmen bieten sogar beim Auspacken des Koffers Hilfe an. Und das für Preise, die unglaublich klingen und die sich jeder Normalverdiener leisten kann. Bequem für Kunden, prekär für die Helfer. Roxana arbeitet täglich 11 Stunden. Meist hat sie 6 bis 7 Einsätze, erzählt sie. Doch der Druck ist groß. Ihr Standort wird pausenlos getrackt. Jede schlechte Kundenbewertung kostet Lohn, sagt die 21-Jährige. Wenn wir beispielsweise 25.000 Rupien pro Monat verdienen wollen, müssen wir die Bewertung bei 4,95 halten. Das ist das Ziel. Wenn die Bewertung darunter fällt, können sie unseren Lohn kürzen. Rund 230 Euro Monatsgehalt. Das Problem: In dem bevölkerungsreichsten Land der Erde suchen mehr Menschen Arbeit, als es Jobs gibt. Und das werde gnadenlos ausgenutzt, sagt Abhishek Kumar vom indischen Gewerkschaftsbund ACTU in Delhi.
Wenn Sie mit den Arbeitern sprechen, verstehen Sie, dass die App-Firmen Plünderer sind. Sie beuten billige Arbeitskräfte aus.
Roxana ist trotzdem zufrieden. Als feste Hausangestellte würde sie weniger verdienen, sagt sie. Es ist besser, wenn man in einem einzelnen Haushalt für ein festes Monatsgehalt arbeitet, ist man an diesen einen Job gebunden und oft kommen noch zusätzliche Aufgaben dazu. Hier dagegen ist es anders. Ist die Zeit um, wird auch die Arbeit beendet. Außerdem bekomme sie ein paar Tage Urlaub und eine Krankenversicherung. Doch wie kann das bei diesen Kampfpreisen funktionieren? Experten gehen davon aus, dass sich das Geschäftsmodell in Zukunft ändern wird. Aktuell liegt der Fokus auf Wachstum statt Gewinn. Sobald die Unternehmen profitabel wirtschaften wollen, dürften auch die Preise steigen. Zurück in der Wohnung. 2 Stunden später ist alles erledigt. Die Wäsche ist gebügelt, die Ventilatoren sind entstaubt.
Okay, ma'am. Thank you. Welcome.
Kundin Mohita zeigt sich zufrieden, vergibt 5 Sterne. Roxana bleiben nun 12 Minuten, um rechtzeitig beim nächsten Job zu sein.
Osteuropa ist schwer im Kommen, nicht nur im touristischen Sinne, auch popkulturell. Woran man das merkt, das zeigen wir euch und Ihnen jetzt hier im Kompressor. Das erste Beispiel liefert Shirin David. Die ist ja sowieso instinktsicher, was Trends und Hypes angeht. Also diese Rapperin singt in ihrem Song LDNB Folgendes.
Wenn ich in dein Ghetto krache, scheint der Mond heller. Ich schick dich nach Hause wie ein albanischer Obstteller.
Ein albanischer Obstteller. Gott sei Dank gibt es Social Media, da erklärt der albanischstämmige Instagrammer Fatbart Kiku, was es damit auf sich hat.
Wenn du bei Albanern zu Besuch bist, du kriegst Vorspeise, Mittelspeise, Hauptspeise, Süßigkeit. Und wenn der Obstteller aber am Ende dann noch kommt, dann weißt du, dass jetzt Zeit ist zu gehen. Das ist eine inoffizielle Einladung vom Gastgeber, to move your ass out. Ich finde es sehr cute, dass du eine Cultural References in einen Rap-Song von Shirin David geschafft hast.
Wie einflussreich sind inzwischen Osteuropa-Referenzen in unserer vor allem ja US-amerikanisch dominierten Popkultur? Das ist ein Thema auch für Renja Prechtl, Redakteurin beim österreichischen Online-Medium diechefredaktion.at. Hallo.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, Renja, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen, hast einen polnischen Hintergrund, wohnst dabei in Wien. Vielleicht erstmal kanntest du diese Bedeutung dieses albanischen Obsttellers?
Kannte ich davor tatsächlich nicht, aber das gleiche Video, das gerade abgespielt wurde, wurde mir auch schnell in meinem Algorithmus gezeigt.
Also ging auf jeden Fall viral. Social Media ist ja für sowas natürlich auch perfekt und interessant. Vielleicht noch zu Shirin David. Die macht öfter so Anspielungen, oder?
Ja, die macht das auf jeden Fall schon länger. Es gibt auch eine Line in ihrem Lied Lieben wir, wo sie sagt, sie ist eine Ostblock-Bitch mit einer baltischen Mama. Also sie thematisiert ihre lettische Herkunft schon länger. Und in ihrer Doku geht es ja auch sehr viel um ihre lettische Herkunft. Und sie spricht auch darüber, dass ihre Mutter streng, aber sehr liebevoll ist. Und ich glaube, dass sich da viele Kinder, die aus osteuropäischen Familien kommen, osteuropäische Mütter haben, sich da wiedererkennen. Insgesamt merke ich, dass viele Influencer in Deutschland, die eine Herkunft oder Wurzeln in osteuropäischen Ländern haben, das jetzt immer mehr thematisieren und darüber sprechen.
Das finde ich wirklich ganz spannend, weil einfach ja vieles auch aus diesem ganzen Raum, aus diesem slawischen Raum, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, einfach auch nicht bekannt ist. Also ein Osteuropa-Social-Media-Trend ist ja Slavic Girl Diet, die Entdeckung der polnischen Küche über den Buchweizen als Transfer. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, also dazu muss ich auf jeden Fall sagen, dass dieser Trend ziemlich problematisch ist, weil es vor allem ums Abnehmen geht. Und die Diätkultur nimmt ja gerade wieder extrem zu. Das heißt, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber ja, es stimmt. Auf Social Media wird immer mehr osteuropäisches Essen gezeigt. Und zum Beispiel, wie ich Kind war und über die Suppen geredet habe, die meine Oma gekocht hat, haben die meisten immer eher die Nase gerümpft. Und jetzt erzählen sie mir aber, hast du nicht von dieser leckeren und gesunden Suppe gehört? Und das ist schon manchmal ein komisches Gefühl. Du hast ja vorher schon erwähnt, dass ich in Wien lebe gerade und ich merke schon, dass immer mehr osteuropäische Restaurants aufmachen. Und vor allem Pierogi finde ich auf richtig vielen Speisekarten. Und ich freue mich, dass immer mehr Freundinnen mit mir polnisch essen gehen wollen.
Diese Teigtaschen, ne, die sind ja auch wirklich sehr, sehr lecker oder können sehr, sehr lecker sein. Andererseits, Teigtaschen gibt es sozusagen in jeder Kultur. Also ich sage nur schwäbische Maultaschen oder eben Tortellini in Italien. Aber ja, eben auch da ganz spannend. Dann gibt es natürlich also Reiseinfluencer, die jetzt auch immer mehr Teile Mittel- oder Osteuropas erkunden. Dann gibt es natürlich Architektur, Brutalismus, postsozialistischer Plattenbau, schick. Auch das wird in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, mehr gefeiert als früher. Woran liegt das?
Ja, also ich denke, dass da auf jeden Fall mehrere Gründe mit reinspielen. Ich denke, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine große Rolle spielt, weil vielen bewusst wurde, wie wichtig osteuropäische Länder politisch und auch geografisch sind. Andererseits denke ich, dass Teuerungen eine Rolle spielen. Auch wenn der Osten nicht ansatzweise so billig ist, wie sich viele vorstellen, kommt man doch meist günstiger weg. Und ich denke auch, dass viele junge Menschen in Deutschland sind einfach schon sehr jung, sehr viel gereist und waren vielleicht mit Anfang, Mitte 20 schon auf mehreren Kontinenten und hatten Osteuropa bis jetzt noch gar nicht so auf dem Radar. Deswegen ist es wie eine neue Gegend, die man jetzt erkunden kann. Zu den Plattenbauten, da bin ich ja ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits freue ich mich, wenn Leute mein Land sehen wollen, wenn es sie auch interessiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele TouristInnen sich genau die Plattenbauten aussuchen, die sehr heruntergekommene Fassaden haben und diese dann fotografieren und auf Social Media stellen und dafür viele Likes bekommen. Und es ist ja so, ich spreche jetzt vor allem von Polen, dass viele Plattenbautengebiete wirklich super modernisiert werden, ne? Und das wirklich ganz moderne Gebäude sind und auch in Plattenbauten generell in sehr vielen, egal ob saniert oder nicht, ganz tolle Nachbarschaften und es eine ganz tolle Gemeinschaft gibt. Und ich kann es nicht verallgemeinern, aber in diesen Plattenbauten, die noch mehr heruntergekommen sind, leben doch oft Menschen, die finanziell und auch sozial oft schlechter gestellt sind. Und da kann ich nicht nachvollziehen, warum man als Tourist dorthin fährt und sich nicht viel damit auseinandersetzt. Und das, ja, finde ich fast ein bisschen auch einfach respektlos, muss ich sagen.
Also in gewisser Weise voyeuristisch und gleichzeitig werden natürlich auch so Vorurteile bestätigt, ne? Stereotypen, die man über Osteuropa hat. Gerade Länder, die vorher eben sozialistisch regiert wurden vor längerer Zeit. Und ja, das ist wahrscheinlich dann doch sowas bedient, den gewohnten Blick bedient.
Ich denke aber auch, und das ist jetzt vielleicht ein Take, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber diese Faszination für diese, in Anführungszeichen, Ästhetik kommt, denke ich, auch durch die momentane Weltsituation, weil einfach so viele schreckliche Dinge passieren und so viel Ungerechtigkeit und das wirft auf uns alle einen dunklen Schatten. Und es ist so, dass diese postkommunistischen Länder schon eine gewisse Düsterheit mit sich bringen. Und das vielleicht zu der momentanen Stimmung, die viele gerade haben, irgendwie einfach passt.
Ja, vielleicht ist das ja auch alles noch im Fluss. Also interessant in diesem Kontext, dass zum Beispiel Weltstar Rosalia dieses enorm erfolgreiche Video zum Song Berghain in der Warschauer Milchbar Rusalka gedreht hat. Das ist im Hintergrund dazu sehen, so eine holzgetäfelte 70er, 80er Kantinen-Style-Optik, die ja, ja früher eben nicht in war. Also ich meine, ich würde sagen, ikonisch war sie auf eine gewisse Art immer, so diese schwere Holzoptik. Andererseits, ja, hat diese Ästhetik jetzt im Moment gewonnen und wird eben durch so jemanden wie Rosalia ja auch weiter gefördert. Das ist schon interessant. Hättest du damit gerechnet?
Nein, hätte ich nicht. Aber ich glaube, dass einfach, wir sind mittlerweile eine oft sehr egoistische Gesellschaft. Wir schauen sehr auf uns selbst und solche Orte, die, wo Leute zusammenkommen, wo man günstig essen gehen kann, dass das wirklich so ein ganz innerer Wunsch ist von vielen Menschen und dass das deswegen vielleicht gerade so gefeiert wird.
Mhm. Und würdest du sagen, das wird jetzt durch diese Social Media Trends auch in der Popkultur eben halt in der Hinsicht einseitig gefördert oder bietet sich die Chance jetzt einfach ganz neue Dinge damit reinzubeziehen und dann eben auch ein diverseres Bild zu bekommen?
Insgesamt mit diesem Slavic-Trend werden sehr viele Länder auf eine Realität reduziert. Und es sind ja ganz vielfältige Regionen. Ich merke auch viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt nun mal viele Unterschiede. Und die gehen in diesem Trend unter auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass einfach mehr auch vielleicht geschichtliche Auseinandersetzung passiert. Aber genau, ich meine, genau durch sowas, dass ich jetzt hier mit dir sprechen kann, nehmen Leute auch viel mit. Und ich denke, was zu Polen vielleicht sehr wichtig wäre oder was ich immer merke, dass Leute überrascht sind, wenn ich darüber spreche, dass Polen war ja aufgeteilt und war sehr lange, über ein Jahrhundert, nicht auf der Landkarte. Hm. Und es gibt zum Beispiel Marie Curie, die wir unter dem Namen kennen. Eigentlich ist es Marie Skłodowska-Curie, eine Polin, und auch Frédéric Chopin ist Pole. Und das wissen viele nicht. Hm. Und dass sehr große Persönlichkeiten eigentlich eben eine osteuropäische Herkunft haben. Ich glaube, dass da einfach ein spannender und auch einfach echter kultureller Austausch entsteht, wenn mehr in Kontext gesetzt wird, mehr Wissen und es eben nicht reduziert wird auf einen Look oder eine Ästhetik.
Da ist also auf jeden Fall Luft nach oben. Der Slavic-Trend und wie man ihn erkennt, wie man ihn vielleicht einordnen muss, das war Renja Prechte vom österreichischen Online-Medium, die Chefredaktion AT. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der True-Crime-Schriftsteller Frank Willmann hat ein Buch über den serbischen Gangster und Kriegsverbrecher Željko Ražnatović geschrieben, besser bekannt als Arkan. Der war Ganove im sich auflösenden Jugoslawien. Später wurde er in einem, ja, wie in einem typischen Mafia-Film, eigentlich in einer Belgrader Hotellobby von Killern regelrecht hingerichtet. Interessant an Arkan ist aber, dass er in Serbien wie ein Popstar verehrt wurde, auch weil er 1995 die Turbo-Folk-Sängerin Čeka geheiratet hatte. Die Hochzeitsfeier wurde damals als Video veröffentlicht, kann man heute noch bei YouTube sich anschauen.
If he never saw the Sara.
Das also in der Kirche, und dann gibt es noch diese bewegende Szene, wie Čeka bei der Hochzeit dann singt anschließend. Haben wir so ein paar Vibes und Stimmungen da mit dieser Szene hier aufgenommen. Nun ist dieses Buch erschienen, Balkan, Blut, Leben und Sterben des serbischen Mafiosos und Warlords Arkan. Der Autor Frank Willmann jetzt im Kompressorstudio. Hallo und willkommen.
Hallo.
Also, dass wir dieses Bild nochmal besser verstehen. Wer war dieser Arkan? Kennt man ihn überhaupt außerhalb des Balkans?
Ich glaube schon, weil er einer der größten Kriegsverbrecher in den Jugoslawienkriegen gewesen ist. Das heißt, er war unter den Top Ten und ist auch wegen Kriegsverbrechen in 24 Fällen angeklagt worden. Ja.
Aber nicht verurteilt, ne?
Also nicht verurteilt, weil er nämlich rechtzeitig erschossen wurde in dem Fall vom serbischen Geheimdienst, von der Politik, von der Mafia. Es gab da ein Triumphat von Bösewichtern, die ihm loswerden wollten, weil er insgesamt zu mächtig geworden war.
Und dass wir seine Karriere ein bisschen nachvollziehen, er war anfangs ein kleiner Gangster, hat sich dann aber nach oben gearbeitet.
Ist der Sohn des, sein Vater hat Pristina befreit von den italienischen Faschisten 1945, also war ein hoher Partisanoffizier, ist also in eine Militärfamilie hineingeboren worden, der Vater hat die Familie verlassen, der Sohn alleine aufgewachsen, ist dann auf die schiefe Bahn geraten und hat schon mit 10 Jahren beschlossen, dass er mal Verbrecher werden will. Ist frühzeitig nach Paris abgehauen, also noch minderjährig, hat er 2 Jahre in der Illegalität als Dieb gearbeitet, wurde wieder geschnappt, zurück nach Jugoslawien, wieder abgehauen und hat dann so eine ziemlich beispiellose Karriere als Bankräuber, Dieb, Juwelierausräuber veranstaltet und wurde auch gleichzeitig dann vom jugoslawischen Geheimdienst angestellt, UDBA, als Killer im Ausland und hat Regimegegner getötet.
Also, ziemlicher Wahnsinn eigentlich. Dann ist er aber auch populär geworden und Volksheld. Wie kommt das zustande?
Er ist populär geworden. Also für mich ist er der Begriff des Bösen, die Inkarnation des Bösen. Das war auch die Motivation, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich anhand von seiner Figur beschreiben wollte, wie ein Krimineller es schaffen kann, in Kriegszeiten zu einem Warlord sich zu entwickeln und gleichzeitig die Popdiva zu heiraten und eine Spur des Schreckens und der Freude gleichermaßen zu hinterlassen. Der Freude, weil er im Kroatienkrieg mit seiner paramilitärischen Einheit Tiger sofort in Kroatien eingefallen ist, in Slavonien und dort, das ging ja sehr schnell, dass die Serben dort große Geländegewinne erzielten, weil sie halt auch besser infrastrukturell ausgestattet waren. Er hat das Land im Sinne der Serben befreit, im Sinne der Kroaten natürlich nicht erobert, was auch der Fall war. Es gab viele ethnische Säuberungen, es wurden schreckliche Verbrechen von ihm und seiner Truppe begangen. Aber die Serben haben das positiv gesehen, und weil er das halt immer auch stark auch von Milosevic veranstaltete. Und er hat dann sein Imperium erweitert, unter anderem durch die Heirat mit dieser Turbo-Volkserin Setzer.
Setzer, okay, richtig ausgesprochen, habe ich natürlich vorher falsch gemacht. Diese Schnittstelle zur Popkultur interessiert mich noch ein bisschen mehr. Also nur indem er sie geheiratet hat, ist er selber ja nicht beliebt und berühmt geworden im popkulturellen Sinne. Also wie war das, so eine Art Glamour-Paar dann?
Die waren das Glamour-Paar in Serbien ab 1996, da führte kein Weg an ihnen vorbei. Er ist ständig bei dem Markus Lanz Serbiens aufgetreten, der hört auf den schönen Namen Minimax und hat dort seine bösen Witzchen gerissen. Und obwohl parallel immer noch der Krieg tobte oder die Kriege, wo sehr viele Zivilisten dabei daran also gestorben sind unter schrecklichsten Bedingungen. Aber sie waren das Glamour-Paar. Er hat während der Blockade durch die EU Serbien, also den Schwarzmarkt dirigiert, hat die Drogenrouten gesteuert und dadurch, dass er war ein schlauer Bursche, konnte 5 Sprachen und war sehr eloquent, was dann auch dazu führte, dass ihm sämtliche großen Nachrichtenstationen, der Spiegel auch ganz vorne weg, immer wieder in ihre Magazine hieften, weil er halt so schön böse aussah.
Also ich stelle mir das jetzt, also diese Geschichte von ihm ist ja sehr schillernd, und wie sind Sie überhaupt drauf gestoßen und wie haben Sie sich entschlossen, ihn nachzuerzählen? Denn da ist ja offensichtlich sehr viel Legendenbildung auch im Werk.
Ja, das war ein bisschen kompliziert. Also ich bin schon immer Jugoliebchen, ich habe schon immer Jugoslawien gemocht. Ich mochte die Partisanenarmee, also schon seit früher Kindheit. Und irgendwann, als ich für ein großes deutsches Magazin in Belgrad war, über das Derby zwischen Roter Stern und Partisan Belgrad schreiben wollte, ist mir dann zum ersten Mal wieder arg in Erinnerung gekommen, weil er nämlich in einem Stadion als Relief vorkam, wo seine Geschichte nacherzählt wird. Das ist ein Fußballverein, den er sich zugelegt hat. Und da blühte in mir dann die wahnsinnige Idee, das unbedingt machen zu müssen. Als ich Glück hatte und mit meinem vorletzten Buch auf die Bestsellerliste geriet, war dann der Verlag auch entsprechend gnädig gestimmt, um mir die Bestätigung zu geben, dass ich mich mit diesem abwegigen Thema beschäftigen durfte. Und so kam es dann dazu, dass ich ein Jahr recherchiert habe, alles gelesen habe, mit vielen Zeitzeugen gesprochen habe, mit Ex-Polizisten, mit Ex-Leuten der serbischen Freiwilligengarde, also Akans Tida, mit Ex-Geheimdienstern, mit investigativen Journalisten aus Kroatien und Serbien, und daraus dann dieses Buch gebaut habe.
Und wie schwer war das, die nackten Fakten da rauszufiltern bei all dem, was dazu noch erzählt wurde?
Also alles, was seine kriminellen Taten anbelangte, das ist sehr gut dokumentiert. Da gibt es viele Polizeiakten. Er ist auch 7 aus dem Gefängnis abgehauen in Westeuropa, oft mit Unterstützung des Geheimdienstes. Die Akten in Den Haag kann auch jeder Mensch einschauen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man wunderbar nachlesen, was er für Kriegsverbrechen begangen hat. Und wenn es um die Geheimdienstgeschichten ging, dann musste ich mich dann auf das verlassen, was mir meine Leute vor Ort empfohlen haben. Also das war ein bisschen so ein Bankspiel, was glaubt man, was nicht. Es gibt nicht so eine Aktenlage wie hier, es gibt keine BSDU oder ähnliches, wo man die Akten der jugoslawischen Geheimpolizei nachlesen kann. Das heißt, man musste in dem Vertrauen sein, die Leute erzählen. Da ich aber die Eigenart habe, kein Geld für das zu zahlen, was mir jemand erzählt, sondern mir es darum geht, dass die Leute, wenn sie etwas loswerden wollen, also ich versuche sie so zu packen, dass ich, also Geld gibt's nicht, wer was loswerden möchte, weil es auf seiner Seele lastet, da kann man das gerne erzählen, und dann ist das schon so ein natürliches Aussieben, dass ich dann immer Leute treffe, die einfach Bock drauf haben, weil sie halt einfach sich schuldig fühlen oder weil sie ihre Familie verloren haben und Insofern, in diesen Fällen habe ich dann das dann verglichen und habe mich mit Leuten vor Ort beraten, also mit Serben, mit denen ich befreundet bin, und habe dann dann versucht, das so weit rekapitulieren zu können, dass ich der Wahrheit am nächsten gekommen bin, diese Geschichten.
Also ich frage mich ja schon, wie ein offensichtlicher Kriegsverbrecher und Mafioso dann so eine Berühmtheit wie Cäsar heiraten kann, ja, und die dann jetzt, sie lebt ja auch noch, soweit ich weiß, ist noch als Popstar aktiv, das ja nicht öffentlich bereut, oder?
Nein, das hat sie nie gemacht. Sie tritt übrigens auch am Tag der Deutschen Einheit in Berlin auf, in der Uber-Arena, erstaunlicherweise, nach langem Mal wieder. Sie hat schon ein Jahr, hat sie ein Konzert gegeben im Maracanã, das ist das Stadion von Roter Stern Belgrad, da waren 120.000 junge Menschen, also der Krieg war vorbei. Trotzdem jubelten alle wie wild dem Arkan hinterher, der an Böswilligkeit und Gemeinheit in der Hölle, also schwer zu überbieten ist von Bösewichtern. Sie hat das nie bereut, im Gegenteil, sie hat sogar noch so bei so einer kleinen Revolte gegen den späteren Präsidenten mitgemacht und hat sich nie von ihm losgesagt, auch weil es für sie karriertechnisch günstig ist, das nicht zu tun.
Ich muss ja sagen, das bestätigt natürlich in gewisser Weise so ein Klischeebild, was man von Serbien bzw. vom Ex-Jugoslawien insgesamt hat. Also, dass da einfach eine Sturheit herrscht, ne? Dass man nicht bereit ist, auch Fehler zu thematisieren oder zuzugeben. Würden Sie sagen, das ist auch so?
Ich würde sagen, dass die Zivilgesellschaft sich dort entwickelt. Und wir hatten ja letztes Jahr diese großen Massenproteste gegen die korrupte Regierung von Vucic, der auch wirklich ein ganz schlimmer Finger ist. Und dann merkt man schon, dass sehr, sehr viele junge Leute, ich war auch unten, habe mir das angeschaut, wo 100.000 Menschen ein Jahr lang fast auf der Straße waren, um gegen die Dunkelheit und für das Licht zu demonstrieren. Also ich denke, meine Meinung ist, dass sich das ändert und dass viele Leute das wollen. Nicht nur Studenten, es waren auch durchaus Arbeiter und Bauern unterwegs. Also auch normale Leute, die einfach keine Lust mehr auf diesen Vucic haben. Und es liegt vielleicht an uns, das mit zu unterstützen. Vielleicht trägt das Buch auch dazu bei, dass man sich ein bisschen mehr mit Serbien beschäftigt. Mhm. Aber ich würde sagen, dass sich das ändert, dass diese misogynen, patriarchalen, widerlichen Männer, die heute alte, weise Männer sind, okay, bin ich auch, aber nicht jeder alte, weise Mann ist ein Bösewicht, ja. Aber die sterben halt langsam aus und ich denke, es kommt eine junge Generation nach, der man vertrauen muss und der man dabei helfen muss, das Land zu verändern.
Ihr Buch ist ja, würde ich sagen, fällt ja in das Segment True Crime schon irgendwie rein. Gleichzeitig ist es aber ein Roman und ein Sachbuch, also wirklich so eine Mischform. Wenn Sie jetzt auch auf Lesereise gehen, wie behandeln Sie diese Mischform?
Ja, das kommt überhaupt darauf an, wo ich lese, wie alt das Publikum ist, und ich kann da ziemlich variieren. Fußball spielt auch eine große Rolle, weil er da eng verwandelt war und weil es auch dieses legendäre Spiel 1990 gab in Zagreb zwischen Roter Stern, was angeblich den Krieg ausgelöst hätte. Und dann fange ich damit an oder ich fange mit seiner Erschießung durch korrupte Polizisten an. Also es ist unterschiedlich. Ich reagiere mal ein bisschen so darauf, was für Leute im Publikum sind. Häufig sind auch Exil-Jugos da, also Kroaten, Serben, Roma waren ein paar Mal dabei. Und mir geht es auch darum, dass ich mit den Leuten ins Gespräch kommen will. Und ich versuche das so ein bisschen abzuschätzen vorher, wie ich dann darauf reagiere. Das Buch ist wirklich so eine Art Wechselbalg. True Crime, ja, aber es ist auch sehr erzählerisch oder literarisch angelegt und das ist ein Genre, was vielleicht habe ich es jetzt gerade erfunden.
Mhm. Das ist spannend, also es ist auf jeden Fall, wenn man nicht jetzt True Crime Fan an sich ist, trotzdem auch spannend wegen der ganzen geschichtlichen Hintergründe in Serbien. Frank Willmann, Balkanblut, Leben und Sterben des serbischen Mafiosos und Warlords Arkan, erschienen bei Tropen vom Klett-Cotta Verlag, kostet 24 Euro und ich bedanke mich herzlich.
Ich bedanke mich auch, tschüss und schönen Tag.